Und ein bisschen aufgeregt, Isa?
Auf jeden Fall.
Ja. Wir haben ja ein spannendes Thema heute Morgen. Rettung, wovon und wozu, welche Rolle Himmel und Hölle, Sünde und Segen in unserer Mission spielen oder spielten. Wahrscheinlich wird sich der ein oder andere fragen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Ja, der Grund ist, wir beschäftigen uns in diesem Jahr im Rahmen unseres Jahresthemas mit unserer Mission, mit unserem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und ja, wenn, ich sag mal, vor allem in der Vergangenheit das Stichwort Mission fiel, dann waren meistens direkt auch diese Stichworte im Kopf. Himmel, Hölle, Sünde. Und das hat, glaube ich, unser Bild von Mission bis heute geprägt, im Guten wie im Schlechten, diese Worte. Und deswegen haben wir gemerkt, wenn wir in diesem Jahr über Mission reden, dann müssen wir auch über diese Stichworte reden. Und deswegen gehen wir da heute mal ran. Und ja, aber ich glaube, es geht erst mal los heute, ne?
Genau. Und in dem, was wir heute sagen, da kommen verschiedene Aspekte zu diesen Schlagworten raus. Aber wir selbst sind da auch noch voll auf dem Weg und nicht fertig mit dem, was wir da sagen. Und deshalb soll unser Predigtgespräch vor allem auch das Gespräch anregen. Und es soll als Gesprächseröffnung dienen. Deshalb wird es auch im Anschluss an den Gottesdienst und die Gemeindeversammlung auch ein Predigt-Nachgespräch geben, wo wir noch weiter darüber ins Gespräch miteinander kommen können. Okay, aber lass uns doch mal mit unserem ersten Stichwort beginnen. Christoph, welche Rolle sollte denn die Hölle in unserer Mission spielen?
Ja, dazu möchte ich gerne zwei Dinge sagen. Das erste ist mal der Blick in die Bibel. Da stellen wir fest, dass da die Hölle kein großes Thema ist. Insgesamt kommt das Wort Gehenna, das ist das griechische Wort für Hölle, im Neuen Testament 12-mal vor. Und Jesus benutzt das Wort bei Sündern und Verbrechern nicht. Er nimmt das nicht in den Mund gegenüber den Zöllnern oder so, sondern gerade bei den Frommen benutzt er das Wort. Also er droht nicht den Zöllnern, Prostituierten mit der Hölle, sondern zum Beispiel den Pharisäern. Die rüttelt er mit den Worten über die Hölle wach. Den anderen erzählt er hingegen eher zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und in diesen Gleichnissen geht es ja alles andere als um die Hölle. Da geht es um die Freude, die bei Gott ist, wenn ein Mensch umkehrt. Um die Liebe Gottes geht es in diesen Gleichnissen. Ja, und deswegen können wir, glaube ich, schon mal festhalten, im Vergleich zu manchen Evangelisationen in der Vergangenheit redet die Bibel nur sehr spärlich von der Hölle. Und wenn Jesus anderen Menschen, gerade den vermeintlichen Sündern, Gott nahe bringt, dann braucht er dabei nicht von der Hölle zu sprechen.
Okay, und was war sein zweiter Gedanke?
Darf ich ein bisschen ausholen? Also ich glaube, dass, bin davon überzeugt, unser Glaube sollte Menschen keine Angst machen. Das ist die zweite Sache, die ich sagen möchte. Denn Paulus schreibt in 1. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, also der Angst gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Ich glaube, das sollten wir beherzigen bei dem, wie wir vom Glauben reden in dieser Welt. Das Problem ist, dass das Geschäft mit der Angst ziemlich gut funktioniert. Wir sehen das heute bei Rechtspopulisten und bei Evangelisation war das, glaube ich, gar nicht so anders. Und deswegen hat man da gerne auf die Hölle zurückgegriffen. Denn die Hölle war von Anfang an mit angstmachenden Vorstellungen verbunden. Also der ganz ursprüngliche Begriff, der hinter Hölle steht, ist im Hebräischen Gehinnom. Und dieses Wort stammt von dem Gehinnom-Tal. Das war quasi die Müllhalde der Stadt, vor den Mauern der Stadt Jerusalem. Ein verfluchter, unreiner Ort, an dem sogar Leichen abgeladen wurden. Und dort brannte dementsprechend auch ein ständiges Feuer, damit da auch die Knochen verbrannten der Leichen. Es muss ein schrecklicher Ort gewesen sein, mit Qualm und der auch nach Verwesung gestunken hat. Und deswegen ist es für uns heute nicht schwer vorzustellen, dass diese Müllkippe vor den Toren Jerusalems für die Menschen zum Bild für die Hölle geworden ist, also zum Inbegriff für die absolute Gottesferne. Hinter dem Begriff Hölle steht also schon immer eine sehr bildliche, aber eben auch sehr menschliche Vorstellung über die Gottesferne. Und ich muss sagen, wenn ich mir das bewusst mache, dann finde ich es wirklich auch verrückt, dass und auch verdreht, dass diese menschliche Vorstellung von der Gottesferne benutzt wurde, um für die Gottesnähe zu werben. Das fasst für mich eigentlich nicht zusammen. Aber ich glaube, der Grund ist, dass die Vorstellungen von der Hölle Angst machen und dass dieses Geschäft mit der Angst funktioniert hat. Ich selbst bin geprägt von sehr ausgeschmückten Bildern von der Hölle. Ich habe so ein Plakat gehabt, das als Kind über meinem Bett hing. Ich habe das mal mitgebracht. Das kennt vielleicht manch einer, das Bild vom schmalen und breiten Weg. Und für mich war das als Kind jetzt gar nicht so dramatisch, glaube ich. Ich fand das wie so ein Wimmelbild halt. War so ganz interessant. Aber da sieht man ja, ganz oben ist eben auch so ein Bild für die Hölle. Und so ist das, glaube ich. Wir Menschen, wir haben irgendwie Vorstellungen von der Hölle, wo auch immer die herkommen. Und um das mal ganz klar zu sagen, diese Vorstellungen entspringen der Fantasie von Menschen. Also vor allem im Mittelalter wurden die Vorstellungen von der Hölle mit vielen bildreichen Darstellungen ausgeschmückt und sind auch erweitert worden. Die Bibel, die redet sehr nüchtern und sparsam von der Hölle. Es gibt da keine ausgeschmückten Beschreibungen. Und trotzdem sind diese zum Teil mittelalterlich geprägten Vorstellungen bis heute noch wirksam und verbreitet. Selbst nicht kirchlich sozialisierte Menschen können was mit dem Begriff anfangen. Könnt ihr mal darauf achten. Hölle ist ein religiöser Begriff, der in der säkularen Welt aber ganz selbstverständlich vorkommt. Ist mir jetzt in der letzten Zeit, habe ich mal darauf geachtet, immer wieder begegnet. Wahrscheinlich hat der Begriff in der Vergangenheit bei Evangelisation deswegen so gut funktioniert, weil selbst säkulare Menschen damit etwas anfangen konnten und was auch immer sie dazu im Kopf hatten. Es hat auf jeden Fall Angst gemacht und deswegen hat es funktioniert. Ja, ich weiß, dass auch bei einigen von uns Vorstellungen von der Hölle bei der Bekehrung eine Rolle gespielt hat. Und deswegen ist mir das an der Stelle ganz wichtig zu sagen. Ich will gar nicht abstreiten, dass dadurch auch eine echte Hinwendung zu Jesus entstehen kann und dass das auch positive Auswirkungen auf ein Leben haben kann. Aber wenn ich mir das Zeugnis von der Bibel anschaue, dann komme ich für mich zu dem Ergebnis, ich würde die Hölle gegenüber anderen nicht zum Thema machen. Weil die Hölle auch für Jesus kein großes Thema war, erst recht nicht gegenüber anderen außenstehenden Menschen und weil ich das lukrative Geschäft mit der Angst nicht betreiben will.
Ja, ich kann mich gut in dem wiederfinden, was du sagst. Ich hatte nicht so ein Bild über meinem Bett hängen und trotzdem kenne ich das auch, dieses Angstmachende mit der Hölle. Und ich finde es an der Stelle auch wichtig, auf Jesus Christus und sein Sterben und Auferstehen zu schauen. Denn als Christen und Christinnen glauben wir daran, dass Gott selbst in Jesus Christus nicht nur in den Tod hineingegangen ist, sondern auch durch den Tod hindurchgegangen ist. Damit gibt es keinen Ort der Gottesferne mehr. Auch der Tod ist kein solcher Ort. Und sprachlich ist das, finde ich, in Psalm 139 schon richtig gut vorbereitet. Da lesen wir nämlich in Vers 7 und 8, wohin könnte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, da bist du, würde ich mich in der Unterwelt verstecken, dort bist du auch.
Ja, also beim Stichwort Hölle sind wir uns also scheinbar einig, das sollte nicht so nur einen großen Stellenwert bei Mission haben. Aber was ist denn das Besondere, womit wir dann bei unserer Mission für den Glauben werben können? Wenn es nicht die Rettung vor der Hölle ist, ist es dann die Rettung in den Himmel?
Ja, der Himmel ist eine echte und volle Hoffnung des christlichen Glaubens. Und hier finde ich auch nochmal die eben schon angesprochene Auferstehung von Jesus richtig wichtig. Denn weil Jesus nicht nur in den Tod hinein und hindurchgegangen ist, sondern weil er auch am dritten Tag auferweckt wurde, dürfen wir hoffen und vertrauen, dass der Tod nicht das letzte Wort behalten wird. Paulus kann daher ganz mutig im ersten Korintherbrief fragen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Und dass der Tag kommen wird, an dem genau das eintritt, dass der Tod eben nicht das letzte Wort behalten wird. Darüber macht uns zum Beispiel das Buch der Offenbarung Hoffnung. Da lesen wir in einem Vers, den bestimmt viele kennen, in Offenbarung 21, Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und kein Schmerz. Das, was war, ist vergangen. Und das ist, glaube ich, auch gerade voll das Hoffnungswort im Blick auf erlebtes Leid und Ungerechtigkeit in dieser Welt. diese Perspektive, da kommt noch was anderes, da kommt noch mehr.
Also du würdest sagen, die Hoffnung auf ein ewiges Leben im Himmel, das ist das, was wir den Menschen zu bieten haben.
Ich finde, es ist voll die wichtige Hoffnung und das ist eine geniale Hoffnung, die wir haben. Und trotzdem ist das für mich ganz persönlich nicht alles, was mich trägt. Sondern es gibt da auch, würde ich sagen, so eine ja, ganz irdische Hoffnung, die mir Kraft gibt. Und zwar als Christin glaube ich daran, dass wir durch Gott eine Beziehung haben, die mir immer Wert zuspricht. Du bist geliebt, einfach weil du bist. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir davon, dass Gott den Menschen erschafft als sein Ebenbild und als sein Gegenüber. Gott legt etwas von sich selbst in uns hinein. Und egal was passiert, egal welche Beziehungen auch in unserem Leben brechen mögen, egal was wir uns selbst zusprechen, an dieser Liebeszusage, an dieser Annahme, von der wir eben auch schon im Lobpreis gesungen haben, an der ändert sich nichts. Und es ist auch egal, wie wir gerade selbst zu Gott stehen. Als Gottes Geschöpfe sind wir immer, immer geliebt. Und ich glaube, gerade das ist in einer Welt, in der es so oft darum geht, was wir können oder was wir auch nicht können, so eine wichtige Botschaft. Da ist diese Zusage, du bist geliebt, einfach weil du bist, glaube ich, wirklich genial.
Also das finde ich einen wichtigen Punkt. Also dass Christsein nicht nur die Hoffnung auf ein besseres Jenseits ist, sondern Jesus hat ja auch schon Menschen gesund gemacht, die krank waren. Also er hat ihnen schon in dieser Welt geholfen. Für Jesus zählt also auch nicht nur das Leben nach dem Tod, sondern auch schon das Leben vor dem Tod. Und trotzdem würde ich sagen, ist es auch wichtig, worauf wir achten müssen, dass Christsein nicht bedeutet, dass ich hier auf der Erde immer glücklich sein werde. Das würde ich schon auch anmerken wollen. Das kenne ich zum Beispiel auch als beliebtes Motiv bei Evangelisation, dass gesagt wurde, du suchst ein glückliches Leben, ja, dann werde doch Christ. Ja. Und dann ist man Christ und dann merkt man auf einmal, oh. Also ich glaube, das ist heikel, wenn Mission, Evangelisation zu einer Art Anleitung zu einem besseren Leben wird. Also was in jeder Hinsicht dann besser wird. Wir können den anderen Menschen nicht den Himmel auf Erden versprechen. Das ist ja was, worum wir im Vaterunser zum Beispiel immer noch bitten. Dass Gott sein Reich baut. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir den Menschen da nicht zu viel versprechen. Es werden sich nicht alle Zustände zum Besseren ändern, dadurch, dass man Christ wird. Deswegen würde ich sagen, am Ende bleibt für mich beides wichtig. Es ist die Hoffnung, dass Jesus schon jetzt in diesem Leben etwas tut und seine Liebe zusagt, wie du beschrieben hast, und dass wir aber auch auf ein ewiges Leben hoffen dürfen, wo dann wirklich einmal alles wirklich in Vollendung gut sein wird.
Okay, wir nehmen uns einen kurzen Moment zum Atmen. Und gehen zu den nächsten zwei großen Blöcken. Und zwar zu unserem Themenblock Segen und Sünde. Christoph, was fällt dir zu diesen Stichworten ein?
Ich muss da direkt als erstes an Christian Herbold denken, der lange Leiter von der Adlerbrücke war, CVM Adlerbrücke, wo uns auf den Sommerlagern mitgearbeitet hat. Der war ja am Joanneum, hatte er seine Ausbildung gemacht und deswegen war der so für Mission und Evangelisation immer ein kompetenter Ansprechpartner für mich. Und bei einem Sommerlager, da hat er mir mal gesagt, ist schon länger her, dass es in seinen Augen nicht mehr funktioniert heute, den Teens ihre ganzen Sünden zu erklären und dass sie deswegen unbedingt Jesus brauchen. Sondern dass wir davon reden müssen, was sie durch die Beziehung zu Jesus für ihr Leben geschenkt bekommen. Und das ist schon lange her, dass er mir das gesagt hat, aber das habe ich nicht vergessen. Und ich denke auch, wir brauchen die Menschen nicht erst schlecht reden, damit sie das Gute verstehen können, das Gott für sie bereithält. Sondern wir sollten ihnen erklären, womit ihr Leben gesegnet wird, wenn sie Gott vertrauen. Und das spiegelt sich auch ein bisschen im Jahresthema wieder. Wenn wir uns mit den Schätzen und der Hoffnung vertraut machen und uns daran erinnern, welche Schätze und Hoffnung wir im Leben haben durch Gott, das ist ja das, was wir weitergeben wollen.
Finde ich voll cool, also auch gerade im Vergleich zu dem, was wir vorhin gesagt haben, so mit dem Positiven zu werben. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist für mich da voll wichtig, dass da auch ein Kann drin bleibt, was der Glaube für dein Leben bereithalten kann, den Segen, den du erfahren kannst. Weil ich glaube, es gibt viele, viele Menschen, die haben da schon richtig tolle Sachen auch mit Gott erlebt und haben vielleicht auch erlebt, dass auch in leidvollen Erfahrungen auch da Segen erfahren werden kann. Aber das ist eben kein Automatismus, kein, ich habe das und das gemacht, dann ist das und das passiert, sondern manchmal bleibt man auch geschwächt zurück. Und das finde ich wichtig, dass auch genau das in unserer Kommunikation über den Glauben seinen Raum findet. Das darf auch sein, dass es gerade nicht positiv erlebt wird.
Also es geht ja so ein bisschen in die Richtung von dem, was ich eben auch mal gesagt habe, dass wir den Menschen nicht den Himmel auf Erden versprechen können. Das wäre dir wichtig, beim Segen zu sagen. Genau. Aber das heißt, du tendierst eher zum Begriff Sünde, oder?
Ich glaube, so kann man es nicht ganz sagen und doch aber auch ein bisschen, weil ich merke, ich finde den Begriff Segen richtig cool. Aber gleichzeitig, glaube ich, können wir den Begriff Sünde auch nicht ganz rauslassen. Aber dann vor allem im Zusammenhang mit der Liebe Gottes. Wenn ich versuche runterzubrechen, was Sünde für mich so in einem Satz oder in einem Ausdruck ist, dann ist es für mich sowas wie die vollständige Selbstzentrierung auf mich selbst. Die vollständige Selbstzentrierung auf mich selbst. Also ich brauche nichts und niemanden, es geht mir nur um mich und mich selbst. Und das ist was, von dem die Bibel sagt, das ist in uns allen drin. Egal ob Christ oder Jude oder auch irgendwas, also oder ganz anderes. Und das sorgt jetzt dafür, dass wir Menschen Dinge tun, die uns und anderen nicht gut tun. Und diese Handlungen, die Menschen nicht gut tun, das nennt die Bibel Schuld. Und diese Erfahrung von, ich werde schuldig an mir und an anderen und auch andere werden an mir schuldig, das ist, glaube ich, was viele Menschen nachvollziehen können. Viele Menschen hören die Welt schon und sagen, ja, es gibt Neid und Gier und Hass in dieser Welt. Und ich glaube, auch hier haben wir dann die Chance, wirklich ein Hoffnungswort zu bringen. Nämlich, indem wir wieder aufs Kreuz und diese unfassbare Liebe schauen, die dort passiert ist. Da sagt nämlich jemand, hey, ich nehme alles mit, was dich und diese Welt zerstören will. Du musst nicht mehr versuchen, alles allein zu schaffen, immer der Schnellste und der Beste zu sein. Ich bin da und ich gehe auch nie wieder weg. Bei mir darfst du einfach sein. Mir alles sagen, auch das, was du sonst nicht aussprechen würdest. Bei mir bist du immer bedingungslos angenommen und bedingungslos geliebt. Mit allem, was dich ausmacht, mit allem, was passiert ist und passieren wird. Und das immer. Es gibt nichts, das uns trennen kann. Und so lesen wir in Römer 8, Vers 38 und 39. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine weltlichen Mächte. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von all dem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt.
Also würdest du oder meinst du im Prinzip, wir müssen unsere Sünde verstehen, damit wir Gottes Liebe besser verstehen können?
Ja, ich glaube, um sie noch tiefer zu verstehen.
Okay. Also ohne Frage. Ich würde auch sagen, Sünde, Schuld gehört zu dieser Welt und Jesus musste am Kreuz sterben, um die Sünde dieser Welt zu überwinden, weil wir Menschen, wir können das nicht. Wir können ganz viel nicht mehr gut machen und Sünde erst recht nicht, das, was uns von Gott trennt. Aber ich störe mich eben, wenn beim Reden von der Sünde das auf das einzig Entscheidende ist. Also ich habe das so erlebt, dass das Reden von der Sünde oft das eine zentrale Thema bei Evangelisation war und ist. Da wurden Menschen regelrecht rund gemacht. Da wurde so lange gepredigt, bis man sich nur noch klein mit Hut fühlte, damit man dann erkennen konnte, dass Jesus zur Rettung von unserer Schlechtigkeit gekommen ist. Und da denke ich irgendwie, ist das alles? Und meine, Jesus gibt uns doch viel mehr. Das Evangelium beinhaltet doch viel mehr als nur Sündenvergebung. Er hat uns Menschen gedient, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen in ihrem Hier und Jetzt geholfen. Und weil Jesus so viel mehr ist, deswegen ist auch das Evangelium für mich viel größer als das, was wir oft daraus gemacht haben. Unsere Mission hat mehr als nur ein Thema. Es geht nicht nur darum, dass wir Menschen ihre Sünden erklären, sondern dass wir ihnen zum Beispiel auch dienen, dass wir ihnen helfen. Und ich bin so froh, dass das Evangelium von Jesus Christus so vielfältig ist, dass da nicht nur ein Thema ist, denn ja, ich würde sagen, wir haben nicht in allen Situationen immer dasselbe Evangelium weiterzugeben. Das Evangelium ist in unterschiedlichen Situationen für Menschen nicht dasselbe, sondern es gilt mit Hilfe des Heiligen Geistes, mit unter Leitung des Heiligen Geistes zu erkennen, was für den jeweiligen Menschen gerade das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus ist. Also für den einen mag das Evangelium sein, die Rettung vor der Hölle. Für andere mag es die Befreiung von der Sünde sein, von der Schuld, die so schwer auf einem lastet. Für andere ist vielleicht aber auch die gute Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist. Für andere ist das Evangelium die Perspektive auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Und wiederum für andere ist das Evangelium, dass Jesus Christus mit ihnen in ihrer Situation hier auf der Erde mitleidet. Deswegen würde ich am Ende dazu tendieren zu sagen, irgendwie haben wir beide recht mit dem, was wir sagen. Denn es geht nicht um entweder oder, also Sünde oder Segen. Denn das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus, ist so vielfältig und nicht in jeder Situation dasselbe. Das Entscheidende ist, dass das Evangelium frei macht.
Ja, das finde ich einen richtig spannenden Gedanken zu überlegen und auch herausfordern zu lassen. Hey, was ist für mein Gegenüber eigentlich das Evangelium? Ich glaube, da muss man sich auch viel Gedanken drum machen, so was ist für mich eigentlich das Evangelium, was trägt mich? Und ich finde es auch eine richtig coole Idee, die Vielfältigkeit zu entdecken und mal auf die Reise zu gehen und zu schauen, hey, was kann ich da eigentlich Neues sehen, welche neuen Worte werden mir vielleicht auch begegnen mir auch dabei? Vielleicht ist für dich jetzt in diesem letzten Teil unseres Gesprächs noch was offen geblieben. Vielleicht aber auch an ganz anderer Stelle. Vielleicht sind da jetzt auch gerade viel mehr Fragen oder du hast Lust, deine Perspektive zu erzählen. Dann komm wirklich gerne nach dem Gottesdienst, werden wir uns hier irgendwo im Saal verteilen zum Predigt-Nachgespräch und lass uns weiter darüber ins Gespräch kommen und lass uns auch gerne darüber hinaus noch weiter ins Gespräch kommen, in Kleingruppen, in Hauskreisen. Lasst uns also heute kein klassisches Amen setzen, sondern ein Doppelpunkt mit dem es weitergeht.